Herzlich willkommen auf meinem Podcast Glücklich sein ist eine Entscheidung. Heute geht es darum, wie verbinde ich mich mit meinem höheren Selbst? Und ich habe dafür den Fachmann überhaupt hier, den ihr vielleicht nicht unbedingt namentlich kennt, aber ihr kennt seine Bücher, das 6-Minuten-Tagebuch. Und bevor ich euch davon vorschwärme und bevor ich Dominik auch noch mal im Detail vorstelle, will ich wenigstens erstmal schon mal sagen, ich freue mich unglaublich, dass du hier bist, lieber Dominik. Vielen, vielen Dank dafür, denn du bist schon jemand wie Donnerhall, ne? Also das ist so eine Wucht, was du da ins Leben gebracht hast. Und das ist ganz, ganz toll. Ich bin natürlich längst mit diesen Büchern unterwegs, bevor ich dich kannte. Also das ist schon ein bisschen sehr abgegrabbelt. Ich halte das jetzt mal hier in die Kamera, denn diesen Podcast gibt es auch auf YouTube dann als Film zu sehen. Und mit etwas ganz Neuem, und das werde ich jetzt verschenken oder sogar an meine Enkelkinder schon, die größeren, kann man da ein bisschen was sehen, was da sich alles tut in dem Kinder, 6 Minuten Tagebuch für Kinder. Das ist so zauberhaft gemacht mit liebevollen Zeichnungen und vielleicht sogar Comics, kann man sie nennen, kleinen Bildergeschichten, wo man abends als Elternteil mit den Kindern zusammen mal überlegen kann, was war alles schön an diesem Tag, wo liegt da der Kern drin und wo können wir unser Augenmerk hinrichten und eben auch schon in so kleinem Alter. Für Leute mit Kindern lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn wir machen nachher noch ein Gewinnspiel damit. Dominik ist nämlich mit Geschenken gekommen. Aber noch mal ganz kurz eingeflochten, was haben die Bücher mit mir gemacht? Sich morgens und abends hinzusetzen, also bei mir hauptsächlich morgens, und zu gucken, welchen Fokus will ich auf diesen Tag legen. Wenn man, es ist wirklich eine 6-Minuten-Sache. Man braucht nicht mehr Zeit. Und da sich immer wieder klar zu werden, wenn ich das heute an diesem Tag so als meine Überschrift laufen lasse, wird es sich automatisch ergeben, weil mein Fokus ein ganz anderer ist, weil ich ganz anders hingeführt werde. Aber, und das erscheint mir auch so wichtig, das ist nicht nur ein Journal, sondern davor gibt es, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Seiten das denn sind, 80 Seiten oder was weiß ich, fast schon wie ein kleines Buch für sich, wo man Sachen für sich entdecken kann, wo Dominik uns erzählt, worauf es, ja, wie er aufgrund von Forschungsergebnissen auch, das ist also ja nicht alles einfach nur dahergesagt und mal ausprobiert, sondern er zieht auch wissenschaftliche Forschungsergebnisse ran. Oder ein Aufruf aus einer Vielzahl von tollen Werten, mir ist das ganz schön schwer gefallen, die 5 wichtigsten rauszusuchen, da mal auf den Punkt zu kommen, für sich selber auf den Punkt zu kommen. Und ich glaube, das umschreibt das Tagebuch am besten. Also ich bin jedenfalls sehr, sehr begeistert. Das Buch gibt es mittlerweile in 20 Sprachen und wurde über 1 Million verkauft. Das ist der Hammer. Also in seinem Verlag, Your Best Self, schreibt sich aber etwas anders, als man es vermuten würde, mit UR einfach und dann Best Self. Ihr findet das aber. Und dem Erfolgsjournal und dem 6-Minuten-Tagebuch sind wirklich 3 Sachen jetzt mit dem Kindertagebuch in der Welt. Und was ich gerade schon sagte, komplexe Forschung steht dahinter, positive Psychologie und was die alles mit uns machen können und wie man dann ins Tun kommt. Ich glaube, das ist wirklich diese Kernbotschaft, nicht nur in der Theorie das einmal zu verstehen, sondern wirklich ins Handeln zu kommen, in den Vorschlag zu kommen. Und da, Dominik, hast du zugestimmt oder wir haben das zusammengefunden, in welches Thema tauchen wir jetzt mal ab? Und das ist eben, verbinde dich mit deinem wahren Selbst. Was ist das? Was ist das wahre Selbst? Und wann hast du das gemacht? Natürlich müsste man eigentlich schon ein bisschen Lebensgeschichte erzählen. Hast du die am Straßenrand gefunden, als du fernab von allen da lagst und dachtest, oh, ist das jetzt meine letzte Stunde?
Erstmal danke für die Anmoderation, Greta. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir sprechen. Hast du sehr schön beschrieben, den Kern der Bücher. Ja, eine große Frage auch direkt zu Anfang. Ne? Also unsere Mission quasi, die hinter den Büchern steckt, die große Mission ist ja einfach, dass wir sagen, wir wollen möglichst vielen Menschen helfen, sich mit ihrem wahren Selbst zu verbinden. Das klingt ja mal im ersten Moment so esoterisch und man assoziiert das so mit, ja, hör dein Herz und du spürst das schon und so weiter. Da ist aber sehr viel Empirie und sehr viel Methode auch hinter. Also diese Dinge kann man ja auch wirklich sehr praktisch und umsetzbar einfach machen. Und das ist so ein bisschen das Ziel, was hinter allen Büchern steckt eigentlich, die wir haben. Ne? Wir versuchen nicht Leuten von oben herab zu sagen, mach dies oder mach jenes, sondern wir versuchen den Leuten Tools zu geben mit den besten Methoden, die uns irgendwie vorliegen, um für ihren eigenen Weg sozusagen, um ihren eigenen Weg zu gehen wirklich. Ne? Deswegen verbinden. Nicht nur erkennen das wahre Selbst, sondern wirklich verbinden, das auf die Strecke zu bringen. Und apropos Strecke, ich hatte ja damals meinen Unfall, auf den du jetzt gerade anspielst. Deswegen war es ja am Straßenrand gefunden, vielleicht für die Zuhörer, die es nicht wissen. Das Ganze hat so angefangen, ich erzähle mal eine Kurzfassung.
Oh ja.
Ich hab ein Jahr im Auslandssemester verbracht, habe einen schweren Unfall gehabt am Ende dieses Jahres und 12 Operationen, ich war 16 Wochen im Krankenhaus und wirklich nur ins Krankenhausbett gefesselt und es stand die ganze Zeit die Debatte, verliere ich mein Bein oder verliere ich nicht mein Bein und so weiter. Und in dieser Zeit hatte ich halt einfach viel Zeit zum Nachdenken und viel Zeit zum, wenn man das so sagen kann, zu mir selbst finden. Ne? Ich würde sagen, dass ich schon eher zu mir selbst gefunden habe in dieser Zeit einfach, weil ich einfach viel Zeit zum Nachdenken hatte. Ne? Es ging gar nicht mal so sehr um den Unfall an sich. Es ging einfach darum, dass ich aus dem Leben rausgerissen wurde. Ich glaube, das war die auf abstrakter Ebene die wichtigere Variable. Mhm. Es muss halt nicht dieser traumatische Weckruf sein, sondern es war einfach das, was sich viele Leute auch manchmal nehmen, wenn sie merken, es stimmt irgendwas nicht, ich spüre irgendwas, ich nehme mir einen Monat oder so für mich. Das war wirklich das Wichtige. Und es hat mich so aus dem Leben rausgerissen, dass ich erstmal in meinem normalen Leben nichts machen konnte. Weil ich hab vor dem Unfall schon, habe ich irgendwie schon gespürt, ich hab ja ein Masterstudium gemacht im BWL-Bereich. Ne? Und das war ganz lustig. Ich habe ein Gespräch gehabt mit zwei Kommilitonen von mir, bevor ich ins Auslandssemester bin. Ich war ein Jahr in Bangkok. Und die haben zu mir gesagt, ja, du hast ja schon voll dein Ding gefunden. Du machst ja schon deinen Master und so. Und dann habe ich zu denen gesagt, das ist nicht mein Ding, ne? Also ich hatte einen richtig guten Notenschnitt und so weiter, aber das ist das, worüber ich mich definiere gerade. Das ist das, wo ich mir irgendwie Selbstwert holen kann. Aber ich weiß gerade nichts Besseres. Ich weiß aber, dass das auch nicht das ist, was ich machen will.
Und das hast du vor dem Unfall schon geahnt, durchaus.
Genau, also sehr, sehr deutlich auch. Ne? Ja. Also die waren halt überrascht. Ich war unter den besten Studenten meines Studiengangs auf jeden Fall und habe da auch viel Aktivität gehabt. Aber das war einfach nur, weil ich jetzt nichts anderes wusste. Da war kein anderer Weg, den ich jetzt gerade einschlagen konnte. Und ich bin dann ins Auslandssemester. Ich habe hunderte Zeichen gehabt, wo ich mir gedacht habe, boah, ich habe so keinen Bock, mich jetzt da zu bewerben, ins Finanzwesen rein und irgendwie Excel-Tabellen und schnieke Anzüge tragen. Ich habe so gespürt, ich habe da absolut keinen Bock drauf. Aber ich hatte keinen besseren Pfad. Du willst ja irgendwie, ne, für mich war das so, ich habe jetzt schon ein Auslandssemester gemacht und so, ich muss jetzt irgendwas auf die Strecke bringen.
Ich glaube, das ist gerade so ein wichtiger Punkt für alle da draußen. Ne? Wir bleiben bei einer Sache, weil wir im Moment noch keine bessere Idee haben. Und da hat das Schicksal da dir eine Pause gegönnt, damit du da nochmal drüber nachdenken kannst. Ist das ungefähr so banal zusammengefasst, richtig?
Ja.
Also
zu dieser Frage, die Frage, die ja so ein bisschen daran anschließt, auch ist, an das wahre Selbst ist, wie kann man das wahre Selbst erkennen? Ja. Und ich glaube, es gibt so zwei Komponenten, die immer irgendwie da sein müssen, die aber auch im Zusammenspiel da sein müssen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe viel so Zeit gehabt zum Nachdenken, das ist so dieses nach innen kehren, die Introspektion, du schaust, was ist in deinem Kopf drin.
Ja.
Aber glaube ich auch noch ganz wichtig ist diese Erfahrungskomponente. Du musst quasi erstmal erfahren, was kann überhaupt für dich richtig sein? Das muss dann auch wieder immer diese Balance sein zwischen Introspektion und Erleben. Ich finde, eine ganz schöne Analogie dazu ist, wenn du dir unsere Persönlichkeit vorstellst und du stellst dir das so vor wie so ein Eisberg, ne? Kennt man ja
ganz viele. Ja, ja.
Und dann ist quasi das, was so über dem Wasser ist, dieses kleine bisschen, ist deine Ratio, deine Vernunft.
Okay.
Ne? Und alles, was darunter ist, ist dein Unterbewusstsein. Und auch wenn deine Vernunft dir sagt, ich will jetzt irgendwie den oder den Weg einschlagen, ist das Unterbewusstsein eigentlich das, was entscheidet. Ne?
Ja.
Also wenn du jetzt sowas nimmst, du hast das Gefühl, du willst irgendwie Schreiber werden oder willst einen Vortrag halten oder so. Du kannst darüber kein Urteil treffen, solange dein Unterbewusstsein das nicht erlebt hat. Und das Problem ist halt, das Unterbewusstsein spricht eine Sprache, aber spricht halt kein Deutsch. Ne? Es spricht halt Gefühle. Ne? Und du machst irgendwas, sagen wir, ich kann mir zum Beispiel bei dir vorstellen, als du das erste Video gemacht hast, Greta, hast du irgendwie gedacht, okay, wow, da ist irgendwas. Ich spüre einen Sinn, den ich noch nie gespürt habe. Ich empfinde eine Freude, die ich noch nie gehabt habe. Ich bin vielleicht so ein bisschen auf eine Goldader meiner Existenz gestoßen, wenn man das irgendwie so sagen kann. Du hast es quasi gespürt zum einen, aber dieses Feedback kam von deinem Unterbewusstsein. Und deswegen ist dieses Erleben, dieses Erfahren so wichtig. Und in meinem Fall war es halt, ich musste vorher erfahren, ey, ich will das nicht. Und es gibt andere Lebenswege, was ich im Ausland gesehen habe. Und dann kam halt diese Introspektion, dieses in sich kehren und überlegen, okay, was mache ich jetzt überhaupt damit? Und das Problem ist halt, dass die meisten Leute so sehr in ihrem Alltag gefangen sind, dass sie gar nicht dazu kommen oder einfach die nächst bessere Option nehmen. Ne?
So denke ich tatsächlich auch manchmal, ob Corona uns gerade auch eine Pause gönnt. Okay, ich weiß, junge Eltern mit Homeschooling-Kindern, die können nicht von Pause reden. Ne? Also, aber sonst so ist es ein Innehalten und ein Erkennen, will ich in dieses Hamsterrad zurück? Will ich das noch weiter so die nächsten 20, 30, 40 Jahre leben? Das könnte auch ein Weckruf für uns sein, wenn wir hinhören. Ne? Also, du sagst, wenn du diesen Unfall nicht gehabt hättest, hättest du vermutlich weitergemacht. Ist das richtig?
Hundertprozentig. Ja. Ich habe ja sogar, nachdem ich den Unfall hatte, bin ich den Pfad sogar weitergegangen. Ich habe meine Masterarbeit noch geschrieben und diese ganzen Dinge mit dem 6-Minuten-Tagebuch, die haben sich ja im Laufe der Zeit so ganz langsam und graduell ergeben. Ja. Ich hatte Jobangebote auch noch, auch vorliegen schon quasi, in den Beruf einzusteigen. Obwohl ich die ganze Zeit wusste, das ist es nicht eigentlich. Es hätte eine Möglichkeit bestanden. Also ich glaube, irgendwann später hätte es mich im Leben geholt. Es hätte mich aus diesem Leben, was mir nicht gefallen hat, rausgerissen zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ich glaube nicht zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach noch nicht bereit war, das einzusehen, das mir einzugestehen. Ich habe so viel von meiner Identität die 10 Jahre davor aufgebaut. Irgendwie der BWLer und der Wirtschaftler, das war so Teil von mir, dass ich wollte das nicht loslassen. Das war zu sehr noch Teil von mir.
Ist das auch, dass man sich eigentlich darüber oder seinen Wert holt sozusagen? Ne? Also dann bin ich was. Dann wie alt warst du da?
Ich glaube 26 war das.
26. Das stellt ja im Außen in der heutigen Gesellschaft unglaublich was dar, was du da geleistet hast. Ne? Also das ist ja so ein bisschen wie sich nackt hinstellen, wenn man sagt, nee, das alles loslassen und da kommt noch was, ne? Dein wahres Selbst oder so. Da mal gucken, was da sich ergeben will, ist ja natürlich auch das große Thema Verletzbarkeit, was ja Brené Brown und so schön darlegt, wie kostbar das ist und so. Da spielt ja so viel rein, wozu du bereit warst. Man kann jetzt sagen, gezwungenermaßen, aber du hättest auch, was weiß ich, weiter deine BWL-Bücher lesen können im Krankenhaus oder so. Ne? Also da war ja schon eine Bereitschaft von dir da.
Definitiv.
Da weiterzugehen. Und was passiert mit Menschen? Also ich möchte schon noch deine Geschichte natürlich auch noch weiterspielen, aber wenn man sagt, ich kenne mein wahres Selbst nicht, ich weiß es nicht, also ich weiß nicht, ob mir da jetzt so ein Unfall fehlt, ob ich den brauche, aber selbst wenn ich jetzt 2 Monate nichts machen würde und am Strand sitzen würde, wie komme ich denn daran an mein wahres Selbst? Das fällt doch nicht vom Himmel runter. Und ja, ich spüre schon, das andere ist nicht so toll, aber ich muss ja schließlich irgendwo meine Brötchen kaufen.
Ja, gute Frage. Also mit dem Brötchen kaufen spielst du ja schon darauf an, dass das wahre Selbst ja auch immer irgendwie was sein muss, was der Welt dienen muss. Also ich meine, du musst ja auch für irgendwas Geld verdienen und irgendwie deine Rechnung bezahlen können. Das heißt, dein wahres Selbst, wenn du jetzt ein banales Beispiel, nicht das Beste vielleicht, aber was mir gerade einfällt, wenn du jetzt sagst, dein wahres Selbst ist irgendwie Jojo-Spielen. Du gehst beim Jojo-Spielen mega auf. Das ist schön und gut und das kannst du als Hobby machen, aber das kann nicht quasi deine Hauptidentität sein, weil du einfach damit nichts verdienst. Das heißt, es muss immer so ein bisschen beides sein. Es muss das sein, was in dir brennt, aber es muss auch irgendwie der Welt dienen. Ich glaube, wenn man wirklich sich die Situation, die du ja gerade beschrieben hast, ist so ein bisschen, du hast dir schon die Zeit genommen, vielleicht deine 2, 3 Wochen und trotzdem kommt noch nichts. Da gibt es halt so ein paar Hilfsmittel. Ich glaube, ein Punkt, der ganz wichtig ist, ist das Thema Werte. Ne? Also was schätzt du wert quasi? Du hast es ja gerade auch angesprochen in der Intro, dass du beim Erfolgsjournal unseren Wertetest gemacht hast. Den haben wir genau aus dem Grund quasi auch entwickelt. Ne? Das ist ja nicht was Einzigartiges, dass Leute in dieser Situation sind, dass sie überlegen. Jeder überlegt ja so ein bisschen, was soll ich machen, aber trotzdem nicht wissen.
Ganz viel da draußen.
Und da würde ich einfach sagen, wenn jetzt einer von den Zuhörern denkt, okay, ich kann mich jetzt damit identifizieren gerade. Ein erster Weg ist auf jeden Fall, erstmal einen Wertetest zu machen, also erstmal zu evaluieren, das ist wieder diese Introspektion, die ich am Anfang angesprochen habe, zu evaluieren, was sind meine Werte, da könnte ich zum Beispiel einen vorschlagen, der ganz gut ist der Barrett Value Test heißt der, dann einfach im Internet googeln, Barrett, also B-A-R-R-E-T Value Test. Das ist ein super Test, ein bisschen komplexerer Test, der ein bisschen länger dauert, aber der spiegelt schon ganz gut wider. Mhm. Dann könnte ich natürlich den Test selbst empfehlen, den wir entwickelt haben fürs Erfolgsjournal.
Ja, wunderbar.
Was wir da einfach nochmal machen, ist, da haben wir nicht nur eine allgemeine Wertereflexion, sondern wir verknüpfen die Werte schon wirklich mit den Zielen, mit den Gewohnheiten, die du erreichen willst. Also ne, wieder dieses auf die Strecke bringen, dass es nicht nur darum geht, was will ich denn, was bin ich denn, sondern auf was fokussiere ich mich jetzt erstmal? Welcher Wert ist mir vielleicht der wichtigste? Welchen will ich mehr leben? Und das Tool soll ja dir quasi helfen, genau das dann zu leben. Was vielleicht eine noch simplere Methode ist, jetzt für die Zuschauer, die sich jetzt denken oder Zuhörer, ich will aber jetzt gerade schon was reflektieren, ich will jetzt nach dem Gespräch oder ich will kurz auf Pause drücken und schon irgendwie was reflektieren, wäre einfach, es gibt viele simple Fragen, die das repräsentieren, aber zwei Fragen, die ich ganz gut finde, die ganz gut runtergebrochen sind, die Fragen der auch Bewerber, die sich bei uns bewerben, um einfach so ein bisschen zu gucken, wo sitzen die Werte, ist, wofür gibst du dein Geld aus? Und wie verbringst du deine Zeit? Ne? Also, weil da kannst du dich nicht belügen. Du gehst durch deine Kontoauszüge durch und schaust dir an, wofür hast du Geld ausgegeben. Und wenn du sagst, Nachhaltigkeit ist dir super wichtig, aber du kaufst dir irgendwie, weiß nicht, ein Auto, was 3 Tonnen wiegt und deine größte Geldausgabe ist der Sprit, den dieser 3 Tonner wiegt, dann ist das halt nicht die Nachhaltigkeit, die du lebst. Ne? Mit der Zeit genauso. Du sagst irgendwie, Familie ist dir, also jetzt kann ich zum Beispiel kurz von mir sprechen. Ich habe lange Zeit auch gesagt, Familie ist mir mega wichtig und meine Gesundheit ist mir wichtig, auch nach dem Unfall. Und trotzdem habe ich mich dann in einer Phase gefunden, wo sich teilweise 7, 8 Monate meines Lebens nur um Arbeit gedreht haben, von morgens bis abends, und Familie nicht so die mega Rolle gespielt hat und Gesundheit auch irgendwie gelitten hat darunter. Ne? Das ist irgendwie, es ist immer sehr schön quasi, dass diese Fragen eigentlich offenlegen, was sind deine wirklichen Werte. Und widerspiegeln, wer bist du eigentlich gerade wirklich? Und von da aus hast du so einen schönen Ansatzpunkt, um zu schauen, okay, was liegt mir gerade, wo gehe ich hin? Ist das das, wo ich sein will? Ist das, was das widerspiegelt? Und ein Wertetest ist wirklich, der setzt am innersten Kern an dem, was du gerade wirklich machst. Wir können uns immer schön belügen und so eine Frage zum Beispiel wie, wofür gebe ich am meisten Geld aus oder wie verbringe ich meine Zeit, spiegelt das halt ja schon wieder.
Das kann man dann schon ganz gut überprüfen. Ne? Es ist ja, glaube ich, tatsächlich im Moment und Gott sei Dank allgemein gut. Ich komme ja nur noch aus ganz anderen Zeiten. Wenn man jetzt einen beruflichen Weg gesucht hat, dann ging das damals wirklich um, wo kann ich viel Geld verdienen? Dann gab es diese Sache, was wird da draußen gerade gebraucht? Da gab es so Wellen, was waren mal die Lehrer? Und als die dann alle mit dem Studium fertig waren, dann gab es also Lehrer oder auch Juristen, das ist auch passiert, die wurden dann Taxifahrer, weil sie keinen Job gefunden haben. Das waren diese Wellenbewegungen. Dann gab es, glaube ich, du musst dafür nur brennen und dann wirst du sowieso erfolgreich, alles andere spielt keine Rolle. Bis man auch merkte, ja, unsere Leidenschaften, die verändern sich auch vielleicht nochmal nach 10 Jahren oder so etwas. Dann gab es diese Sinnfindung und ich glaube, heute mischt sich das auch noch mit Nachhaltigkeit, ne? Also, dass man etwas machen will, was der Welt dient, was du ja auch gerade schon hast durchklingen lassen. Ne? Und ist das sinnvoll? Ist es für mich sinnvoll? Kann ich dem meinen Sinn geben? Jeder mag den auch anders haben, wie wir auch ein unterschiedliches Wertesystem haben. Ne? Aber das passt ja so wunderbar in die heutige Zeit. Also besser hättest du das Buch ja gar nicht platzieren können oder die Bücher, weil es da draußen eine so große Sehnsucht gibt, danach etwas Sinnvolles zu tun und dass man gemerkt hat, dass der tolle Sportwagen vor der Tür nicht das ist, was uns tatsächlich langfristig glücklich macht. Ich mag auch dieses Partyglück, wie ich es immer nenne, ne? Dieses kurzfristige Mal, irgendein schöner Event und sowas alles. Aber es geht uns ja letztendlich darum, wie stehe ich morgens eigentlich auf? Was habe ich für ein Glücksgefühl in mir? Ist da schon die freudige Erwartung auf den Tag und so ein bisschen wie Brausepulver auf der Zunge? Oder aber denke ich, oh nee, und da jetzt wieder Besprechung und da dieses und hoffentlich ist der nicht da. Und also wo man schon mit so einem negativen Gedankenbild durchs Badezimmer geht und sich dann wundert, dass die Besprechung nachher tatsächlich so wird, wie man sie sich im Badezimmer schon vorgestellt hat. Also dass da ja auch eine Kraft drin liegt. Und das kann nicht passieren, wenn man mit dem 6-Minuten-Tagebuch oder Erfolgstagebuch aufgestanden ist und da sich nochmal fokussiert hat, was soll heute als Überschrift über meinem Tag stehen, sagen wir mal so. Dann nochmal weiter runterbrechen, was soll da passieren oder wie es da jetzt ja auch heißt, die Kirsche wie heißt es genau, die Kirsche, du weißt es besser, obendrauf, da.
Sahnekirsche auf der Torte, meinst du?
Ja, oder so, genau. Und da nochmal, oh, das wäre toll, wenn das heute auch dran sein dürfte. Oder so. Man geht so anders in den Tag. Man geht da wirklich ganz anders ran. Mhm. Aber ich unterstelle jetzt mal, auch dir vermutlich rutscht es manchmal weg. Du hast ja auch gesagt, du hast auch schon mal, was weiß ich, 8 Monate durchgeackert und hast also außer Arbeit dann auch nichts mehr anderes gesehen. Und ich glaube, da darf man auch gnädig mit sich sein. Jedenfalls habe ich mir das mittlerweile so ein bisschen antrainiert. Ich kann immer gut reden, was man alles machen kann und soll. Aber ich glaube, es tut auch gut, wenn man weiß, dass wir es auch nicht immer permanent vor Augen haben und gebacken kriegen und dass wir auch immer wieder neu wachsam sein müssen und wollen, um da das, was wir für uns wichtig ist, tatsächlich zu leben. Ne? Also
definitiv. Also ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, den hast du jetzt implizit schon 2 Mal angeschnitten, ist, dass das ja ein gradueller Prozess ist. Ne? Du machst zum Beispiel diesen Wertetest für dich und sagen wir, da zeigt sich für dich, gerade ist dir einfach mega wichtig, du willst irgendwie arbeiten, weil du hast voll den Sinn, der aufgeht in deinem Job. Und dann kann sich das vielleicht wieder einmal mehr ändern, weil du ein Kind bekommst oder irgendwas sich ändert. Mhm. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist gar nicht so schlimm, dass man auch mal schlechte Tage hat oder dass man auch mal nicht dem nachgeht, was eigentlich die eigenen Werte sind. Ja. Das ist mal okay, aber wenn man regelmäßig das Ganze reflektiert, ich nehme mal als Beispiel, weiß nicht, hast du einen Garten zu Hause?
Ja.
Dass man quasi so oft, wie du den Garten pflegst, auch seine Werte pflegt. Also revidiert sind das, was ist das, was ich gerade lebe, sind das die richtigen Werte? Weil jedes Mal, wenn du das eine längere Zeit nicht machst, sammelt sich so ein bisschen Ungeziefer an, die Pflanzen wachsen irgendwie zu und irgendwas passiert da in deinem Garten, was du nicht haben willst. Und ich glaube, dem kann man zumindest so ein bisschen vorbeugen. Das habe ich auch lange Zeit nicht gemacht und mache es jetzt mittlerweile regelmäßiger, ist, dass man sich anschaut, was sind denn meine Werte eigentlich gerade? Ja. Und das auch nicht nur einmal alle 2 Monate, sondern im Erfolgsjournal zum Beispiel macht man es jede Woche, dass man auch einfach nochmal fragt, wie hast du deine Werte gelebt? Ich glaube, umso öfter man das reflektiert, desto eher
geht einfach in Fleisch und Blut über. Und es ist schön zu wissen, ach ja, das steht ja heute über meinem Tag. Also ich habe auch, was weiß ich, Sätze über meinem Jahr stehen, ja, und so. Aber mir gefällt es sehr gut, dass ich dem Tag eine Überschrift gebe. Sicherlich gehört es in diesen Gesamtkontext mit rein oder so, aber da muss man nicht nochmal, ja, was ist das Nächste und so. Da ist man schon ganz anders auf der Spur. Aber trotz allem, es kommt das normale Leben dazwischen. Ne? Also als Engel läuft hier keiner über unsere Erde. Und ich meine, ich zuckte ein bisschen zusammen, als du das Beispiel mit dem Garten brachtest. Ich bin ganz schlimm, was Garten anbelangt. Und okay. Ich habe eine Schwester, die ist so anders. Die sagt, ich kriege Kraft, wenn meine Hände in der Erde sind, wenn ich da was mit der Erde machen kann und so. Und ich sage, ich kriege Kraft, wenn ich im Liegestuhl auf der Terrasse liege. Also ich komme vom Bauernhof. Bei mir darf das wachsen, also bevor ich da mal irgendwas beschneide oder. Boah, also weiß ich nicht, ob das auch irgendwas über mich aussagt oder so. Ich bin da jedenfalls sehr gelassen. Ich gucke dann auch zwar manchmal durch die Brille eines anderen und denke, okay, also ja, ginge da und da und dann stehe ich da. Aber letztendlich stehe ich dazu. Ich stehe dazu, dass das also bei mir ein bisschen wilder aussehen darf. Aber so ist, darf auch jeder selber auf sein Leben gucken und sagen, ne, was, wie du ja auch gerade sagtest, es schwankt ja auch zwischen den Lebensphasen. Ne? Was ist jetzt gerade im Vordergrund und was ist zum Beispiel in meiner Lebensphase im Vordergrund und was möchte ich da machen und bewegen und generell überhaupt, dass wir etwas zu verschenken haben, ist ja schon mal eine Sensation an sich. Also ich weiß gar nicht, also als Kind habe ich das, glaube ich, noch nicht gewusst. Und dass da etwas in uns ist, man kann es jetzt nennen, eine Botschaft für die Welt oder so, dass wir so spezielle Aufgaben haben und spezielle Talente und dass es uns eben nicht nochmal als Copy, Copy, Copyright gibt, sondern nee, einmal. Und zu wissen, ich habe da was beizusteuern. Ich glaube, da würden schon manche den Kopf schütteln und sagen, oh nee, was habe ich denn da für die Welt und da habe ich nichts und so. Aber wenn man in den Büchern abtaucht, dann erkennt man das, glaube ich, schon, dass da irgendwas sein muss, was da anders ist. Wie hat sich denn dein Umfeld verändert, sicherlich auch, aber wie haben die denn reagiert? Jetzt kommt da, auch wenn auch nicht von heute auf morgen, aber doch nach einer extremst ja, krankenhauslastigen Zeit, hast du das gerade gesagt, also so eine Zeit, entpuppt sich da jetzt plötzlich ein anderer Dominik. Und hatten die da erstmal zu kämpfen oder nur zu staunen, zu bewundern und zu applaudieren? Oder wie sind die damit umgegangen? Ich meine, das ist ja schon eine enorme Wandlung, ne?
Also ich muss sagen, da gibt es sehr, sehr verschiedene Eindrücke. Meine Oma zum Beispiel, die hat, glaube ich, die ersten 2 Jahre, selbst bis ich Mitarbeiter hatte, hat sie mich immer wieder gefragt, wann mache ich denn wieder meinen normalen Job? Also wann gehe ich denn wieder in die Bank oder so? Sie hat das einfach nicht verstanden. Also meine Oma ist quasi sehr, sehr traditionell auch, ne? Spricht jetzt auch nicht das perfekte Deutsch und ist mit einem ganz anderen Wertekanon aufgewachsen, obwohl ihr am wichtigsten ist, dass ich glücklich bin, hat sie einfach immer wieder gefragt, wann machst du endlich wieder deinen normalen Job und reicht das überhaupt und diese Bücher, davon kann man doch nichts bezahlen, das geht doch gar nicht und so weiter. Also das war so die Reaktion von meiner Oma. Meine Eltern waren anfangs sehr skeptisch und haben da auch nicht so viel Interesse gehabt, aber haben mit der Zeit einfach gesehen, wie es mir damit geht und wie viel Energie das Ganze gibt und waren dann sehr unterstützend im Endeffekt auch. Und in meinem Umkreis war das eigentlich genauso. Es gab Leute, die können damit gar nichts anfangen und Leute, die können damit was anfangen. Ich glaube, das war so ein bisschen charakteristisch, auch wieder um zu diesem Thema Werte zurückzukommen. Man muss halt dafür offen sein, auch wenn man seine eigenen Werte findet, dass viele Leute im Umfeld einfach das nicht verstehen werden. Einfach, ne? Weil, also ja, diese normalsten Pfade heißt jetzt nicht, dass sie schlecht sind, aber oftmals ist es ja auch so, dass die Großeltern irgendwie Arzt und Jura und Ingenieur und alles andere ist dann schon irgendwie unbekannt. Die werden dann halt oftmals verstanden, aber diese unbekannten Pfade treffen ja einfach irgendwie mal so ein bisschen auf Unverständnis. Und ich glaube, das gehört einfach dazu, wenn man verschiedene Pfade ausprobieren will. Ne? Also das.
Genau, und diese Bereitschaft sollte man auch mitbringen. Das steht den anderen zu, damit Schwierigkeiten zu haben. Erstmal hast du auch eine Menge dich selber auf den Kopf stellen müssen, sagen wir mal so, und hattest da die Unterstützung, wenn du verzeihst, deines Unfalls. Das hatten die anderen alle nicht. Die haben also nur kleine Häppchen davon so mitbekommen. Also die brauchen auch ihre Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Aber ich glaube, was ganz oft passiert ist, man spiegelt etwas, was der andere im Grunde seines Herzens vielleicht auch mal probieren möchte, sich aber nicht getraut und deswegen das ablehnen muss, damit das nicht zu dicht rankommt und man sich selber hinterfragen muss, ist das eigentlich sinnvoll, was ich hier jetzt so mache und so würde ich denen auch zugestehen. Meine Güte nochmal, also man muss die nicht verdammen und sagen, oh, die stehen mir so im Wege und die haben, also die zerren immer nur an mir rum mit ihren eigenen Ängsten. Nein,
das muss ich ganz klar sagen. Im Weg stand mir wirklich keiner. Also entweder waren die Leute neutral oder unterstützend. Da muss ich also mein Umfeld in Schutz nehmen.
Also, aber alles ist möglich und alles ist erlaubt, denke ich mal. Und wenn man aber seine Kostbarkeit erkannt hat da innen drin, dann glaube ich, ist man auch nicht mehr so gefährdet. Ne? Und
das ist ein schöner Satz, den du gerade sagst, weil ich glaube, wenn ich jetzt auf die Werte zum Beispiel aus den Jahren davor bei mir gucke, war einfach sowas wie Geld hat immer irgendwie eine sehr wichtige Rolle gespielt und das ist wieder, ich komme schon wieder zum Thema Werte zurück, weil das passt so gut zu diesem Wahnsinn noch. So ein Wert wie Geld ist zum Beispiel was, das kann dir ja immer wieder jemand nehmen. Ne? Stell dir mal vor, ich hätte jetzt das 6-Minuten-Tagebuch rausgebracht und es hätten mir nur 10 Leute gutes Feedback gegeben, dann hätte ich vielleicht kein Geld davon gehabt und hätte gedacht, ah, scheiße. Aber das war nicht der Wert, der bei mir dahinter steckte. Das war vielleicht ein paar Jahre vorher ein Wert, der bei mir ganz wichtig war. Ich habe halt durch dieses Feedback, was da kam von vielen Leuten relativ früh, oh, das hat mir dabei geholfen und irgendwie eines der allerersten Feedbacks, was ich hatte, dass mir jemand geschrieben hat, das Buch hat ihm geholfen, einen Selbstmord nicht zu begehen. Und das war bei mir direkt so, wow, so ein Impact habe ich, also so einen Einfluss kann das quasi haben. Ja. Mir war es dann in dem Moment eigentlich relativ egal, was die Umgebung sagt. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich saß an meinem Geburtstag und an meinem Geburtstag war das erste Mal, dass wir mehr als 10 Bücher an einem Tag verkauft haben. Ja. Also in den 3 Monaten davor wurden irgendwie 200 Bücher verkauft oder so und dann an meinem Geburtstag waren es irgendwie 31 Bücher und ich saß da stolz wie Oscar und habe mir nur gedacht, wow, wie gut ich mich gefühlt habe, dass die Leute damit irgendwie was machen können. Es war mir eigentlich zu dem Zeitpunkt schon egal durch das Feedback, weil dieser Wert Sinn und dieser Wert was zu bewegen hat so viel in mir gemacht. Das ist eigentlich, ich glaube, das Buch hätte auch nicht erfolgreich sein können. Da hätte ich das nächste gemacht und hätte es besser gemacht oder ich hätte das Buch angepasst. Deswegen war mir eigentlich schon relativ egal, was die Welt drumherum sagt. Dieser Wert Sinn, Bedeutung, der war für mich so kontrollierbar, dass diese unkontrollierbaren Werte, sowas wie Geld oder so, jetzt erstmal gar nicht so die Rolle
vorne standen, ne? Genau. Es mag ja sicherlich mancher sagen, ja, du hast gut reden, du musst davon nicht deine Miete bezahlen oder irgendwie so etwas. Ich kenne dieses Argument auch, aber es gibt vielleicht Zwischenschritte, dass man, was weiß ich, halbtags erst noch in seinem Beruf.
Ne? Ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, Gitta. Ich glaube, man muss auch nicht mal den Job wechseln. Es gibt so viele kleine Zwischenschritte. Es gibt so viele Leute, die kann, wenn du merkst, du bist in deinem Job und dir macht Spaß, irgendwie mal einen Vortrag zu halten, dann frag doch deinen Chef, kann ich mal vor den anderen irgendwie über das Thema einen Vortrag halten? Und wenn es gut ist, werden die Leute Feedback geben. Vielleicht kann ich mal irgendwie eine kleine Exkursion leiten, kann ich mal in den Bereich reinschnuppern. Das muss ja gar nicht dieser Extremweg sein, den ich gemacht habe, dass man seinen ganzen Pfad wegschmeißt. Ne? Du kannst so viele kleine Schritte gehen.
Ja,
ne? Oder
willst
du einen Vortrag halten, dann halt einen Vortrag vor, weiß nicht, deinen besten Freunden erstmal und dann irgendwie im Team oder sonst was. Ich glaube, da gibt's ganz viele Wege zum Ausprobieren. Das ist ja so ein bisschen, wenn wir zu diesem Thema vom Anfang zurückkommen, mit diesem Erfahren, dass quasi dein Unterbewusstsein das spüren muss, was dir Freude macht, was dir Sinn bereitet, glaube ich. Es gibt so viele Leute und so viele Wege, wie man das machen kann und das antesten kann. Es muss echt nicht immer dieses Große sein.
Sehe ich genauso. Und das ist auch dann für viele ein Hinderungsgrund, weil sie sagen, das kann ich nicht und ich habe Verantwortung für Familie oder was weiß ich alles. Ja. Fang klein an. Mach es in kleinen Schritten am Wochenende, was weiß ich. Wenn du derjenige bist, der Hundeflüsterer ist oder sowas, fang mit den Hunden im Freundeskreis an und erstmal ohne Bezahlung oder wie auch immer und so. Also da bin ich auch ein großer Anhänger, also von diesen kleinen Schritten. Ne? Aber was ist, wenn ich meine Werte, mein Why, was ist meine Botschaft für die Welt, nicht finde? Hm. Ich suche schon so lange, also ich kenne diese Fragen nämlich auch an mich, also ich habe schon so viel gesucht. Was sagst du da? Wo ist da ein Ansatz?
Also ich glaube, ich würde erst mal schauen, dass man den Anspruch, du hast es ja gerade schon noch angedeutet, nicht so hoch setzt. Ist dieses, ich habe es am Anfang des Interviews mal kurz beschrieben, als irgendwie deine auf die Goldader deiner Existenz stoßen, ist so ein bisschen hoch gegriffen. Wenn man den Anspruch erstmal klein setzt und schaut, was gibt mir denn Energie oder was gibt mir denn Freude, dann kann man ja da ansetzen. Und so ein Wertetest kann da ganz, ganz gut helfen. Und ich glaube, wenn man ein paar Werte für sich definiert hat, ein paar kontrollierbare Werte, ich glaube, das ist auch mal das Wichtige. Sowas wie gemocht werden von anderen ist kein kontrollierbarer Wert, das kannst du nicht mal kontrollieren, aber du kannst kontrollieren, ob du immer dein Bestes gibst zum Beispiel. Ne? Oder du kannst Geld geben, hab ich ja gerade gesagt, das kannst du nicht immer kontrollieren, aber du kannst kontrollieren, ob du einen Job machst, der dir einen Sinn gibt. Ja. Also fokussiere dich erstmal auf diese paar Sachen, die dir so einen Wertetest vielleicht wiedergibt und mach erstmal die Sachen und dann probier einfach aus in diesem kleinen Rahmen. Das wäre von mir so ein Tipp, das zu versuchen. Weil ich glaube, ohne dieses Ausprobieren geht's einfach nicht und einen besseren Ansatzpunkt als sowas wie einen Wertetest kenne ich nicht. Vielleicht gibt's einen besseren, aber
deine Verknüpfungen, man muss sie auch noch eine Reihenfolge reinbringen, ne? Also was an welcher Stelle steht oder so. Ich finde den auch optimal. Also weil ich auch gemerkt habe, ich wollte das alles parallel haben, ich wollte da keine Rangfolge drin haben und so. Und du hast mich aber so an die Hand genommen da mit den Fragen, dass es dann doch möglich war. Da steht das so, das erreichst du damit. Und also das war schon sehr, sehr schön, wie du da das vorbereitet hast und wie du ja auch sagst, mit deinem Team alles ausarbeitest. Es ist eben unglaublich praxisnah. Ne? Es ist nicht dieses finde dein höheres Selbst, was in den Wolken fliegt oder so, sondern das, was alltagstauglich ist, das, was sich im Alltag bewährt. Und wo man auch ja, Rede und Antwort stehen kann. Warum machst du das? Oder was ist dir daran wichtig oder so? Da werden eben einfach schon Antworten geliefert. Ne? Und
ich glaube, die Antworten wir liefern zumindest mäßig Antworten, aber wir geben halt einen Rahmen dafür. Ich sage mal,
da drin dann kommen aufgrund der Fragen, meine ich, die liefern wieder selber dann so. Das meinte ich damit.
Also ich glaube, wir machen auch nichts anderes mit den Büchern, die wir machen, als einen guten Rahmen geben, gute Leitplanken geben und gute Fragen stellen, ne? Weil die Antworten sind immer in dir drin und in den Momenten, in denen du in dich hineinhorchst oder so, die Antworten können wir dir nicht geben. Aber ich glaube, das ist schon so der erste Pfad für denjenigen, der danach sucht, also sich regelmäßig diese Fragen zu stellen und einfach in den Reflexionsprozess auch reinzukommen. Und wenn man dann, also was ich oft höre, ist zum Beispiel, ja, ich habe ganz viel Introspektion gemacht und ich habe jetzt entschieden, ich will Coach werden und ich will aus meiner aktuellen Laufbahn raus und ich will Coach werden. Und dann ist meine erste Frage, okay, was hast du denn also als ersten Ansatz, hast du das schon mal gespürt in irgendeiner Weise? Hast du dein Unterbewusstsein das schon mal spüren gelassen? Und meistens ist dann, ne, es gibt immer natürlich viele Ausreden, warum man das nicht gemacht hat, aber dass man zumindest in kleinen Schritten das schon mal gespürt hat. Einfach nur, man kann ja mit einem Freund so ein Coaching simulieren. Man kann eine Ausbildung anfangen oder man kann einen Probeschnuppertag von so einer Ausbildung machen. Also einfach relativ viel ausprobieren. Deswegen finde ich deine Arbeit auch so schön, weil du auch diesen Ansatz hast, dass man auch im Alter das Ganze nochmal ausprobieren kann. Ich meine, das ist, du hast auch eben gesagt, in Fleisch und Blut übergehen. Das ist etwas, was überhaupt nicht in Fleisch und Blut übergangen ist. Das ist, dass man in dieser Generation, in der du bist, haben halt viele Leute nicht mehr diese Lebensfreude oder diesen Mut, auch nochmal was Neues anzupacken. Ich glaube, das ist ganz unabhängig vom Alter, von der Altersphase, von der Lebensphase. Das kannst du immer machen. Du kannst immer experimentieren, immer im Kleinen ausprobieren und so weiter. Und ich glaube, da muss man einfach ein bisschen offen bleiben.
Also ich behaupte ja immer, wir müssen noch ein bisschen die Blickrichtung unserer Gedanken verändern. Ne? Und da ist dein Buch eben auch die perfekte Anleitung über jedes Alter hinweg, weit darüber hinweg. Und ich finde es gerade so kostbar, das in Kindertagen schon ausprobieren zu können. Also ich habe ja 4 Enkelkinder, aber noch nicht sind alle so weit. Also es gibt noch einen ganz kleinen 8 Monate alten. Da geht es noch nicht, aber so spielerisch dabei reinzukommen, vielleicht nicht jeden Abend, aber da immer mal nachzufragen und so. Ja, also die können ja auch selber damit schon ein bisschen was anfangen mit den Geschichten und lesen und vorlesen und zusammen überlegen, was war heute kostbar an dem Tag oder auch, dass dieses Kind gesehen wird in dem, wie es den Tag empfunden hat. Erstmal nicht vom Tisch wischen, sondern hingucken, wie war das denn da in der Situation für dich? Das alleine wäre schon eine unglaubliche Kostbarkeit, aber dass das Kind dann auch selber für sich manchmal gucken kann, muss ich das so sehen oder könnte ich es auch anders sehen und mit einem anderen Gedanken abends ins Bett zu gehen oder so. Also es gibt ja eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, um damit anzufangen als Kind. Ne? Und deswegen bin ich da so froh, dass du da einen Weg gefunden hast, der so spielerisch, so schön, so neugierig machend und ist und nicht so was Aufgestülptes ist, so, ja, jetzt kommt der weise Mann und erzählt dir mal was, wie du das mal so machen kannst. Nee, sondern so neugierig und hey, du bist wichtig, deine Meinung zählt und das schreiben wir hier jetzt mal auf oder so. Also besser geht das nicht in meinen Augen, denn da liegt unsere Zukunft, da liegt unser Wertesystem, da liegt unser, wie ich sage immer, Deutschland hat keine Bodenschätze, aber es hat Kinder. Ne? Also da alles hinein zu investieren, ist für mich eigentlich das Wichtigste und Tollste. Deswegen hadere ich auch ein bisschen mit dem Bildungssystem. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Das können wir beide hier jetzt nicht lösen. Aber da deswegen so ein Buch da zu haben, finde ich so schön und so kostbar und so wertvoll, dass damit schlägst du also Wellen in dem großen Teich, die du vermutlich jetzt noch gar nicht so sehen kannst. Wie lange ist das Kinderbuch schon auf dem Markt? Das habe ich jetzt gerade gar nicht recherchiert.
Es ist jetzt seit einem halben Jahr auf dem Markt. Also wir haben auch definitiv, ich meine, das fing ja auch an mit dem Bewusstsein über das Bildungssystem, wie das Bildungssystem läuft und so weiter. Wir haben für das Buch mit ganz vielen Lehrern gesprochen. Wir haben zusammengearbeitet mit Dr. Fritz Ernst Schubert. Das ist der her, der auch quasi das Schulfach Glück in Deutschland etabliert hat, stößt immer noch so ein bisschen auf Widerstand, aber die ersten langsamen positiven Bewegungen sind ja da. Das Schulsystem ist halt sehr rigide. Das Schöne ist halt, es gibt einen gewissen Anteil an Lehrern, die sind schon offen genau für solche Bücher. Ja, die sind begeistert, die bekommen das in die Hand und denken sich, wow, ich gebe das meinen Schülern. Wir haben jetzt zufälligerweise heute gerade, wo wir reden, wir haben heute in dem Newsletter Bücher verlost, das Kinderbuch verlost einfach als Aktion und verschenken das an 10 Schulklassen komplett, die das Buch einfach anwenden können und sich dann einfach mal anschauen können, wie die Erfahrungen sind mit dem Buch, um das so ein bisschen dem Schulsystem näher zu bringen. Aber ich kann dir einfach sagen, dass bisher die Reaktionen der Kinder echt super sind. Also genau das, wie du es gerade auch beschrieben hast. Es muss ja auch nicht jeden Tag sein, dass die Kinder das anwenden, aber dass die Kinder wirklich da einen Platz haben, wo es darum geht, was ist ihnen wichtig. Ne?
Ja.
Wir beide, du vielleicht noch sogar ein bisschen mehr, ich komme aus dieser Generation, wo unser Schulsystem sagt uns einfach nur, das ist wichtig. Ja. Gute Noten sind wichtig, das ist wichtig, das musst du machen, Autos, Haus und Kinder und so weiter. Aber wir haben viel zu wenig diesen Ansatz, was ist dir wichtig eigentlich? Was ist für dich? Also ich komme wieder zum Thema Werte. Bei Kindern macht man das ein bisschen spielerischer, da benutzt man den Begriff Werte nicht. Aber womit spielst du gerne? Womit hast du am meisten Spaß? Und das ist so wichtig, weil ich glaube, wenn Leute in ihren Stärken sind, dann können die auch am meisten geben quasi. Und dann hat das auch den größten Gesamteffekt einfach für die Gesamtbevölkerung. Wenn jeder in seinen Stärken ist, versteht er schon, okay, meine Schwächen sind die Stärken der anderen. Und dann ist das Ganze miteinander auch so ein viel leichter und Leute finden auch viel leichter Jobs, die ihnen liegen. Also ja.
Ohne Frage. Wobei das die Krux in meinen Augen so ein bisschen ist, das, was man ja selber hat, erscheint einem selbstverständlich. Da denkt man ja gar nicht, dass das da draußen irgendwie einen Wert haben könnte, weil man denkt, das hat ja jeder. Ne? Das habe ich so mit in die Wiege gelegt bekommen und deswegen ist das keine Anstrengung für mich. Aber nee, da frag mal im Umfeld rum. Die können manchmal besser definieren, was deine Stärken sind und wo deine Talente liegen. Und das sind nicht immer die Menschen, die auf der Bühne stehen, sondern das sind die, die zum Beispiel ein ausgleichendes Naturell haben. Das ist auch eine Stärke und die können auch was. Und das findet sich alles da wieder bei dir. Und da insofern finde ich das unglaublich schön. Was meinst du, wenn wir uns jetzt mal was wünschen dürften, die ganze Welt wüsste, ob ihre eigenen Werte, jeder Mensch wäre sich so bewusst, was verändert das? Wo verändert es den Menschen? Wo verändert es das Umfeld, wenn wir uns unsere eigenen Werte bewusst sind?
Okay, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen hochphilosophisches Terrain. Ich würde sagen, da sind wir jetzt auf Meinungsebene. Ich kann nicht wissen, was da passiert, weil ich glaube, an diesen Endpunkt wird es nicht kommen. Deswegen ist es für uns als Unternehmen eine Vision. Es ist ja quasi nur ein Gedankenkonstrukt, glaube ich.
Genau, natürlich.
Aber ich würde sagen, dass wir eine ganz andere Bewusstseinsebene bekommen würden, dass solche Dinge wie zum Beispiel den Planeten zerstören oder so einfach gar nicht mehr in Frage kommen würden. Ich glaube, dass es viel weniger große Konflikte geben würde. Das wäre einer der Hauptunterschiede. Weil wenn du deine wahren Werte kennst und dein wahres Selbst kennst, kennst du immer deine Stärken und auch deine Schwächen und kennst aber auch die Stärken und Schwächen der anderen Leute. Das heißt, eigentlich wissen alle so, es gibt immer so kleine Konflikte, alle kennen sich so einigermaßen, aber es kann eigentlich nie so groß ausbrechen wie so einen Krieg, sowas wie, dass eine Familie auseinanderstößt, weil dafür kennst du dich zu gut, dafür kennen sich die Leute selbst zu gut. Ich glaube, das ist so der große Unterschied. Das ist auch so, also Leute, die ja oft reflektieren, sind auch ihren Zielen oftmals näher, weil sie es oft einfach drüber nachdenken. Und ich glaube, genauso, wenn Leute an ihrem wahren Selbst näher dran sind, kennen sie sich selbst auch einfach besser.
Und ich glaube, sie akzeptieren die Andersartigkeit des anderen einfach ganz anders. Ne? Also
ich glaube, dann würdest du quasi, also du würdest viel eher die Stärke der anderen als Geschenk sehen, als Bedrohung in dem Sinne.
Ja, würde ich sofort unterschreiben. Würde ich also ganz genauso sehen. Also da diese Kostbarkeit zu haben, ist umwerfend. Was steht bei dir noch alles Schönes an? Ich meine, okay, du hast jetzt gerade so ein neues Baby in die Welt gebracht. Das muss erst genossen werden und so etwas. Aber gibt es da schon etwas, wovon du uns was verraten möchtest?
Leider noch nicht. Also wir sind immer am Entwickeln und immer am Entwerfen, aber die Prozesse sind bei uns, die Entwicklungsprozesse sind bei uns gar nicht linear. Also wenn ich allein das Kinderbuch mir anschaue, wir sind das vor 4 Jahren angefangen und dann haben wir wieder aufgehört und wussten nicht richtig und mit Lehrern kommuniziert und mit Experten kommuniziert und kriegen wir das richtig hin und so. Und dann haben wir es erstmal wieder ruhen gelassen, wieder angefangen und so weiter. Jetzt gerade, wir sind auch an Sachen dran, aber es kann auch immer wieder sein, jetzt gerade sind wir zum Beispiel an einem Punkt, wo wir sagen, okay, das bleibt vielleicht erstmal liegen und die Themen, denen wir uns jetzt widmen, die sind alle gar nicht so leicht. Das ist zum Beispiel sowas wie ein Thema Schlaf, wo wir gerade mal reinschauen, kann man da was rausbringen, was sehr komplex ist und wo es auch nicht wirklich was Gutes zu gibt. Kann auch sein, dass es nichts Gutes zu gibt, weil es einfach zu individuell ist und es wir auch dazu nichts Gutes hinbekommen. Aber ja, das sind so, also wir haben jetzt zumindest gerade kein festes Thema, sondern festigen uns erstmal so ein bisschen als Unternehmen. Also wenn ich einfach aus Unternehmenssicht auf Your Best Self gucke, war es jetzt bei uns so, wir haben ganz viele Bücher gemacht, die liefen alle sehr gut, dann haben wir Leute eingestellt und jetzt gerade ist es so, dass das Produkt so ein bisschen den Erfolg vorausgelebt hat, aber unser Unternehmen ist so ein kleiner Chaoshaufen noch und wir müssen da erstmal sehr stark aufräumen gerade und haben da auch echt sehr viel innere Arbeit zu tun und ich muss mich auch komplett umstrukturieren als Geschäftsführer. Unsere Teams strukturieren sich gerade um, die kleinen Teams, die wir bei uns drin haben und so. Und das ist, glaube ich, gerade so eine Hauptbaustelle bei uns, dass wir erstmal schauen, dass dieser bunte Haufen strukturiert wird und damit er weiter nach vorne gehen kann.
Weil ich da schon gleich so Warnlampen spüre in mir, dass ich denke, vielleicht seid ihr nur deswegen so gut, weil ihr ein solcher bunter Haufen seid. Und wenn die Struktur jetzt kommt, also ich bin ja in meinem Alter nicht mehr ganz so doll für Strukturen zu haben, obwohl ich es vom Naturell her schon sehr bin. Ich liebe sogar Excel-Tabellen, weil sie mir einen Überblick verschaffen und sowas alles. Also, ich mag ja dieses Flair oder das, was ich mit Start-up-Unternehmen verbinde. Mhm. Reinschmeißen, ausprobieren, gucken, was geht und nicht gucken, ist heute Sonntag oder ist schon Mitternacht vorbei oder irgendwie sowas. So leidenschaftlich sein. Und dazu gehört für mich auch legitimerweise allerdings auch ein Stück weit Chaos. Also du kennst ja bestimmt den Satz, ne, man muss doch Chaos in sich haben, um einen glänzenden Stern zu gebären. Also hoffe ich, dass ihr nicht zu strukturiert werdet, aber ich glaube, die Gefahr ist dann auch nicht mehr.
Ja, ich glaube, die Gefahr gibt es nicht. Ich kenne auch den Spruch, never manage to zero chaos. Wir sind so weit davon entfernt, dass wir die Gefahr nicht haben. Also das ist schon sehr
sehr,
sehr, sehr langer Prozess gewesen und auch einfach, weil ich genau aus diesem Freiheitsgedanke komme. Ich will halt nichts festlegen und nichts genau sagen und jeder kann alles machen und so weiter. Das sind halt so diese Dinge. Man kann halt, wie bei allen Dingen im Leben, du kannst halt in ein Extrem gehen und jedes Extrem ist halt schlecht und wir müssen halt gerade so ein bisschen von dem Extrem zurückrutschen. Aber die Sorge, dass wir unkreativ werden oder unflexibel.
Das kann nicht passieren.
Nee. Wir nennen das gerade bei uns so ein bisschen entspannte Sicherheit. Wenn du eine entspannte Sicherheit hast und du weißt, ich habe ungefähr einen Rahmen für meinen Job, dann ist es ja auch oftmals sogar so, dass die Kreativität sogar noch mehr aufblühen kann, weil du brauchst nicht zu viele Grenzen, aber auch nicht zu wenig. Und teilweise ist es so, wenn du zu wenig Grenzen hast, da kannst du dich auch nicht kreativ entfalten, weil du zu viele Richtungen hast. Und wir sind gerade eher so ein bisschen die Leitplan geben, damit die entspannte Sicherheit da ist und dann wieder für die kreative Entfaltung.
Entspannte Sicherheit finde ich ein ganz tolles Wort dafür. Also da bin ich sofort bei dir und sage, wunderbar, wunderbar. Jetzt würde ich gerne nochmal zum Schluss dein wunderbares Geschenk hier im Detail schildern. Es werden, es wird die 6 Minuten Kindertagebuch. Wie oft verschenkt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
Ach so, wir hatten gesagt 5-mal, wir haben es in 5 verschiedenen Farben, das sind...
Genau. Und dafür verlinkt man sich einmal mit Dominik Spenst, das wird aber unten auch nochmal dann im Kasten nachzulesen sein, auf seiner Instagram-Seite und ihr schreibt mir bei mir auf Instagram, wo dieser Podcast ja dann auch immer gepostet wird, warum genau dein Kind oder das Kind, welches du da im Auge hast, dieses Buch haben sollte. Und dann entscheidet das Los darüber und dann werden wir also 4 Wochen sowas laufen lassen, damit derjenige, der jetzt gerade da keinen Zugriff hat, und dann werdet ihr informiert und seid dann die glücklichen Gewinner. Und ich bin absolut sicher, das Kind, was ihr damit beschenken wollt, wird da schon ganz neue, tolle Wege für sich entdecken können. Also insofern nur zu, Dominik, ich danke dir von Herzen einmal natürlich hier für deine Offenheit, dass du da bist und uns so beschenkt hast, aber auch mit deinen Büchern. mit den Verschenkbüchern auch, ja, aber generell, dass du das in die Welt gebracht hast, das ist ein solcher Gewinn, das ist zauberhaft und ich danke dir sehr und wünsche dir alles, alles Liebe und euch da draußen auch. Tschüss!
Danke, dass ich hier sein durfte.
So gerne!